Hallo, freut mich, schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so, ja, Geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit, mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so, ja, ja, so, ja. Geschwätzeltes. Eure veganen Lebensmittel werden auch transportiert. Mit Erdöl und das sind Dinosaurier. Damit herzlich willkommen zu der ersten Folge Sojageschwätzeltes. Bei mir zu Gast ist heute die Esra. Esra, du gibst vegane Kochkurse, bei denen unter anderem Gerichte veganisiert werden. Herzlich willkommen, Esra.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Genau, deswegen wird es in dieser Folge auch um das professionelle vegane Kochen gehen, aber auch im Prinzip darum, wie du zum Veganismus gekommen bist und ja, so vielleicht ein paar Themen, die uns gerade aktuell beschäftigen aus dem Bereich des Veganismus.
Klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja.
Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wie kam es vielleicht dazu, dass du angefangen hast, Kochkurse zu geben?
Mhm. Dazu muss ich erstmal damit starten, wann ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Mhm. Das war ungefähr vor 4 Jahren und gleichzeitig dazu hat mich dann meine Schwester schon fast dazu genötigt, einen Insta-Account zu öffnen und da ein paar Fotos von meinen Gerichten zu posten, weil ich schon immer super gerne gekocht habe. Also meine Familie kommt ursprünglich aus der Türkei und da wird immer gerne gekocht und da durfte ich meiner Mutter schon immer helfen und habe gern selbst ausprobiert und selbst Gerichte entworfen. Und es fanden schon zu meinen nicht-veganen Zeiten immer jeder total gut und wollten dann auch die Rezepte haben. Und als es dann eben mit der veganen Ernährung losging, wollte ich für mich natürlich auch rausfinden, hey, ich möchte nicht jeden Tag dasselbe essen, was kann ich dann machen? Und ich möchte auch nicht immer nach Rezept kochen, weil ich das noch nie gerne gemacht habe. Mhm. Also habe ich angefangen, meine eigenen Rezepte zu entwerfen, auszuprobieren. Manchmal hat es funktioniert, manchmal auch nicht. Dann habe ich es von Neuem angefangen. Und mein Insta-Account hat sich dann natürlich über die Jahre auch ein bisschen erweitert. Und ich wollte unbedingt für ein Event einen Sponsor finden. Und zwar war das ein kleines Modegeschäft, wo ich gedacht habe, hey, wir machen mal so eine Shopping- und Food-Night. Und gesagt, damit ich das nicht alles selbst finanzieren muss, frage ich mal in einem regionalen Supermarkt nach, hey, wie sieht's denn aus?
Ah, ja.
Habt ihr da Lust, irgendwie was beizusteuern? Dann habe ich mich mit dem Geschäftsführer getroffen und glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass die sowieso sehr viel in Richtung vegan machen möchten und auch schon Kochkurse geben, aber eben keine veganen, weil sie einen Koch haben, der zwar, klar, auf jeden Fall vegane Gerichte kochen kann, aber sich damit nicht identifizieren kann. Und da jemanden hinzustellen, einen veganen Kochkurs zu geben, der überhaupt gar keine Ahnung hat und einfach nur nach Rezept kocht und auch keine Fragen beantworten kann,
ja, das
wollten die halt nicht machen. Und dann kam ich ins Spiel.
Ah ja, weil ich kann mir vorstellen, wenn man da so als Teilnehmer und Teilnehmerin zu dem Kochkurs geht, dass dann schon auch die Motivation da ist, irgendwie was mit dem Thema Veganismus zu erfahren, also über das Thema zu erfahren, vielleicht ist man auch selbst schon vegan unterwegs so und schaut jetzt, okay, wie kann ich denn auch gut kochen, weil man möchte sich ja auch zu Hause was gönnen und das dann gerne mitnehmen aus diesem Kochkurs. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Teilnehmer dann auch häufig auf dich zugehen und mit dir ins Gespräch gehen, oder?
Ja, das ist definitiv der Fall. Also ich habe immer zwischen 15 und 20 Teilnehmern und davon würde ich jetzt von den letzten Kochkursen sagen, dass etwa 5 Personen nur vegan sind oder waren und der Rest entweder vegetarisch oder sogar Fleischesser. Die wollten das dann einfach, also viele wollen es einfach nur ausprobieren. Hey, wie ist es, vegan zu kochen? Und nicht nur Reis mit Gemüse. Und das ist dann immer total interessant, weil die fragen vor allem. Klar, die Veganer, die interessiert es einfach, die wollen einen schönen Abend verbringen, möchten ein 3-Gänge-Menü kochen. Aber die anderen, die eben sich nicht vegan ernähren, die interessiert es halt, was kann ich machen? Wie kann ich mein Gericht interessant und lecker gestalten und nicht einfach langweilig vegan oder eben hier, ich darf mir natürlich auch ein paar Kommentare anhören, wie das schmeckt ja sowieso alles gleich. Also ja, es gibt dann auch welche, die sind total kritisch von Anfang an, gibt's auch. Aber die meisten sind total offen dafür und möchten einfach nur erfahren, hey, was bietet die vegane Küche.
Ja.
Ja.
Okay, das heißt, da kommen auch dann Karnisten, die vielleicht bisher kaum was Veganes gegessen haben und haben einfach Bock zu erfahren, ja, wie ist das, was also vegan zu kochen zum einen und wie schmeckt dann die vegane Küche?
Genau, also es gibt manchmal auch irgendwie Töchter oder Söhne, die die Eltern mitschleppen, die dann halt eben nicht vegan sind.
Ah, ja.
Und die wollten das halt auch schon oft ausprobieren. Also ich hatte jetzt letztens eine Tochter mit ihrer Mutter da. Sie ernährt sich vegan und die Mutter nicht. Und warum sie die Mutter mitgebracht hat, weil sie halt ihrer Tochter gerne mal was Veganes kochen möchte, ohne dass sie selbst in die Küche stehen muss, also die Tochter.
Mhm.
Und dadurch, dass sie oft zwar von der Tochter irgendwie Rezepte mitbekommen hat, aber irgendwie hat sie gemeint, ach ja, das macht ihr dann nicht so Spaß. Sie möchte gern selber mal mit anpacken und möchte auch mal selber irgendwie vielleicht was entwerfen und nicht immer nach Rezept kochen. Und
da hat ihr der Zugang einfach gefehlt.
Genau, bisher, oder? Ja. Sie hat sich halt überlegt, je mehr ich koche, desto mehr Ideen kommen mir vielleicht auch.
Mhm.
Dann kochen die oft gemeinsam oder sie kommt halt mal auf einen Kochkurs und die waren jetzt auch schon 2 oder 3 Mal da. Also die kommen nicht nur einmal, sondern 2, 3 Mal einfach, um die Erfahrung zu sammeln.
Ja.
Und auch verschiedene Rezepte auszuprobieren. Ich schaue nämlich, dass ich mal bei meinen Kochkursen immer ein anderes Motto nehme.
Mhm.
Jetzt zum Beispiel passend dann ein Ostermenü oder zu Weihnachten ein Weihnachtsmenü oder mal ein Frühlingsmenü. Der letzte Kochkurs war Sushi. Also immer mal was anderes und dementsprechend kommen die Leute auch wieder. Also ich habe wirklich Teilnehmer, die waren jetzt fast jedes Mal da. Also ich habe ein Ehepaar, die kommen immer. Ich habe jetzt 10 Kochkurse gegeben, die waren dann 10 Kochkursen, weil es ihnen einfach auch Spaß macht an dem Abend. Ja, weil wir eben ganz locker zusammen sind, uns unterhalten über die vegane Ernährung. Und das freut mich einfach, weil ich sage, hey, ja, es sind nicht nur Veganer dabei, die ich sowieso kriege mit diesen Kochkursen, sondern auch welche, die sich nicht vegan ernähren.
Ja, ja, das ist genial. Lass uns mal ein bisschen über die Gerichte reden.
Gerne.
Also wenn du sagst jetzt, du schaust immer nach einem bestimmten Motto, was vielleicht auch gerade zur Jahreszeit passt oder so, oder zu irgendwelchen Festen und Anlässen. Was ist da, also kannst du uns da ein bisschen was erzählen von, keine Ahnung, irgendwelche geilen Gerichte, die du schon gekocht hast oder Menüs, die du erstellt hast?
Ja, also was ich meinen Teilnehmern am Anfang immer sage, dass ich nicht möchte, dass die mit den Rezepten mit nach Hause gehen und dann erstmal 20 Zutaten kaufen müssen, weil sie das nicht zu Hause haben.
Mhm.
Also ich versuche mit einfachen Zutaten richtig geile vegane Gerichte zu kreieren. Aber nicht unbedingt nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gemüse mit irgendwas dazu, sondern auch mal fancy. Zum Beispiel beim Weihnachtsmenü letztes Jahr gab es dann einen Seitan-Rollbraten.
Yes.
Mein Seitan kriegst du schon fast überall. Du durftest ja auch schon probieren.
Ja,
Probekosten.
Ja, und der war ultra, ultra gut. Ohne Spaß. Der war so geil. Und der sah auch richtig gut aus.
Ja, und am Kochkurs ist er sogar noch besser geworden.
Mhm.
Und dann habe ich denen gezeigt, hey, du brauchst nicht viele verrückte Zutaten für richtig gute Gerichte. Das Einzige, was jetzt ein bisschen außergewöhnlich ist, jetzt bei dem Seitanbraten, ist halt das Seitanfix. Aber das kriegst du mittlerweile überall. In jedem Supermarkt gibt es das fast schon.
Und sonst kann man sich das auch online bestellen. Ich habe das auch gemacht.
Super, ja, ganz unkompliziert.
Da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 1 Kilo bis oder 2,5 Kilo.
Mhm.
Das reicht ja auch eine Weile.
Ja, das ist auch nicht so teuer, eben weil viele schreckt es dann immer ab. Was ist, wenn ich eben diese ganz fancy Zutaten habe, die mich dann ein Vermögen kosten? Das macht ja dann auch keinen Spaß.
Ja.
Wenn ich dann für meine Lebensmittel erstmal so viel Geld ausgeben muss und dann fällt die Umstellung einfach schwer. Das habe ich gemerkt. Also das schreckt viele Leute ab.
Mhm.
Das ist auch das, was ich in den Unterhaltungen oder in den Gesprächen auch rausfinde bei den Teilnehmern. Eben Seitan-Rollbraten, sowas kam richtig gut an. Und außerdem Seitan waren da ganz normale Zutaten drin. Gewürze, die jeder zu Hause hat. Vielleicht ein bisschen Tomatenmark oder getrocknete Pilze oder normale Pilze, Zwiebeln. Sowas hat jeder zu Hause.
Ja.
Ja. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es normale Zutaten sind, die jedem zugänglich sind und bezahlbar sind. Ja.
Jetzt bei so einem Seitan-Rollbraten oder bei irgendwelchen anderen Gerichten, die vielleicht auch in Richtung fleischbasierter Ernährung gehen, weil man halt diese Gerichte daher kennt und die so daraus abgeleitet sind.
Mhm.
Jetzt könnte man ja irgendwie so argumentieren und sagen, ja, das wird doch sicher nicht schmecken. Also so ein richtiger Rollbraten schmeckt ja voll gut. Fleisch ist halt super, der Geschmacksträger oder was weiß ich.
Mhm.
Und wenn du da kochst, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut schmecken.
Also, was viele immer sagen, wenn ich etwas in die Richtung Fleischersatzgerichte koche, eben wie ein Braten, ja, also klar, dass ein Braten aus Seitan nicht nach einem Braten aus Rind, also Rindfleisch schmeckt. Das ist denen aber auch bewusst. Also da muss ich sagen, hatte ich jetzt keine Konfrontation mit den Personen, die dann gesagt haben, ja, also das schmeckt jetzt aber nicht wie ein Fleischbraten. Also hatte ich zum Glück nicht. Aber natürlich gibt es diese Personen auch, die dann sagen, ja, sorry, das schmeckt ja nicht wie ein Schnitzel. Ja, klar, ist ja auch kein Schnitzel. Dafür habe ich aber auch kein Tier getötet. Oder ja, ist auch kein Tier für mich gestorben. Also da muss ich sagen, sind meine Teilnehmer ganz nett mit mir und ja, zuvorkommend. Ja. Aber diese Diskussion gibt es natürlich auch.
Ja, okay.
Hast du bestimmt auch schon gehabt.
Ja, ja, klar, hatte ich die auch schon.
Die Wurst, die schmeckt auch nicht nach Wurst oder der Käse. Mhm. Ja, klar schmeckt es nicht nach Wurst, aber ich möchte auch nicht jeden Tag dasselbe essen.
Ja.
Dementsprechend probiere ich halt auch ein bisschen aus.
Ja, ja, ich hatte das auch neulich, als ich irgendwo einen Burger gegessen habe und da war ich mit Kanisten unterwegs. Mhm. Und da ging es halt auch darum, dass ich mir den Burger mit, was weiß ich, ich glaube, das war ein Soja-Patty oder so, gekauft habe. Und meinten die, ja, sieht ja dann auch aus wie so ein Fleisch-Patty. Und dann kann man ja auch gleich Fleisch essen. Und es ging halt in diese Richtung. Und ich finde es dann immer schwierig. Für mich ist das total situativ, ob ich dann irgendwie in die Diskussion gehe und die Argumente bringe, die vielleicht auch verletzend sein können oder halt, ja, was Krasses in den Leuten auslösen können. Oder ob ich einfach lache und mir denke, okay, ich esse jetzt und ich hoffe, dass sie gleich aufhören.
Genau so ist es bei mir dann auch. Wobei, wahrscheinlich ist es bei dir ja auch so, dass du merkst, okay, du stößt gegen eine Wand und dann kannst du sagen, was du möchtest. Der bleibt auf seiner Meinung oder die auf seiner Meinung beharren und ändert die auch nicht. Oder die sind offen dafür und verstehen die Argumente, die du bringst. Und du sagst, hey, es ist doch nicht verwerflich, wenn ich aus ethischen Gründen mich dafür entscheide, kein Fleisch mehr zu essen, aber Fleischersatzprodukte esse. Ja, also das ist für mich natürlich auch kein, also esse ich auch nicht jeden Tag, aber wie cool ist es, wenn ich in den Laden reinspazieren kann und mir ein Burger-Patty holen kann. Es ist so toll, dass es mittlerweile unkompliziert geworden ist, sich in jedem Supermarkt irgendwelche geilen veganen Gerichte unkompliziert zu besorgen.
Ja,
ja, und das
auf jeden Fall.
Ja, bei manchen muss ich ehrlich sagen, da habe ich dann auch schon aufgegeben mit der Argumentation, was einfach gar nichts bringt.
Ja, aber wir sind da dann auch schon bei den Alternativen so ein bisschen, die man als Veganer sich dann einfach aneignen muss, so gerade in der Umstellungsphase. Bei deinen Kochkursen gibst du den Teilnehmern da auch irgendwelche Tipps mit oder sind das vielleicht auch Themen, die dann dabei haben, um irgendwie zu überlegen, wie können wir Produkte ersetzen, wie können wir Alternativen schaffen oder wo finden wir die?
Definitiv. Also viele fragen immer nach den veganen Basics. Ein ganz, ganz großes Thema ist, wie ersetze ich Ei beim Backen zum Beispiel? Das ist so die Frage, die kommt eigentlich bei jedem Kochkurs. Und dann frage ich die Leute halt immer zurück. Es kommt halt wirklich drauf an, was möchtest du machen? Möchtest du einen fluffigen Muffin backen? Möchtest du irgendwie einen saftigen Kuchen backen? Dementsprechend gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie ich Ei ersetzen kann.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, also das ist das, worauf ich setze. Wenn ich zum Beispiel fluffige Muffins backen möchte, dann lasse ich entweder den Eisatz komplett raus, weil das funktioniert super gut, wenn du ein Fett im Teig hast, und also ein Öl, ein Kokosöl oder ein Sonnenblumenöl oder auch mal ein Olivenöl und vielleicht ein bisschen Mineralwasser am Ende, also ganz zum Schluss noch so ein Schuss Mineralwasser, Backpulver mit Apfelessig mischen und der Muffin geht super auf.
Okay, das klingt für mich super fancy irgendwie, aber ich habe auch noch nie Muffins richtig selbstständig gebacken.
Du kannst mit 6 Zutaten vegane Muffins backen, das ist wirklich super einfach. Du brauchst eigentlich echt nur Mehl, Zucker, wenn du möchtest, Öl, Backpulver, Apfelessig und was ich immer total gerne mache, sind irgendwie gemahlene Haferflocken oder gemahlene Mandeln noch mit rein. Und dann kannst du kreativ werden mit Beeren, Schokostückchen, ganzen Nüssen, gehackten Nüssen. Aber meistens benutze ich überhaupt keinen Eiersatz, wenn ich Muffins oder auch mal ein Biskuit oder so, Biskuitteig für eine Torte backen will. Mhm. Ansonsten, was so ganz gängig ist, ist Apfelmus für fluffige Teige. Also dann ersetzt du zum Beispiel ein Ei mit 1-2 Esslöffel Apfelmus. Und Apfelmus kannst du entweder selber kochen oder super unkompliziert im Laden kaufen. Wenn du einen Teig hast, der ein bisschen saftiger oder matschiger ist, dann kannst du reife Banane zermatschen und die mit untermischen. Eine Banane, ein Ei.
Ja.
Auch ganz unkompliziert.
Das war eine gängige Methode
für mich bisher. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass der Teig eher eben nicht so luftig wird. Ja, und dann nehme ich dann immer gerne Apfelmus. Bananenbrot. Also das zerquetschte Banane, super geil, wird richtig saftig und chewy, also das mag ich immer total gern. Ansonsten habe ich auch schon ganz oft mit Sojamehl oder ein Sojamehl mit irgendwie Wasser vermischt und dann so eine Pampe draus machst oder gemahlene Leinsamen, gemahlene Chiasamen, dann machst du so ein Chia-Ei draus, also immer 1:1 mit Wasser mischen und dann das Ei so ersetzen. Im Prinzip habe ich auch immer nur ausprobiert und für mich rausgefunden, für welches Backrezept verwende ich welche Ei-Alternative. Was dann meistens noch dazu kommt, die Frage, ja super, Apfelmus kann ich zwar nehmen, aber was mache ich, wenn ich herzhaft backe? Kann ich ja schlecht eine zerquetschte Banane reinmachen. Da ist dann immer die Frage, wenn ich zum Beispiel eine Quiche backe, was mache ich? Ja, bei einer Quiche kommt ja normalerweise auch nur Butter. Also in den ganz klassischen Quiche-Rezepten kenne ich das gar nicht, dass man da Ei oder sowas reinmacht. Da mache ich einfach nur Margarine, Mehl. Von einer Freundin, die Bäckerin ist, habe ich gelernt, mach noch einen Schuss Balsamico-Essig rein, dann wird der Teig super knusprig. Habe ich ausprobiert, seitdem mache ich das immer. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass es knusprig wird, aber es funktioniert. Und ja, das war's. Mehr, da brauchst du überhaupt keinen Eiersatz. An Pizzateig, da kommt sowieso kein Ei rein. Was gibt's noch für herzhafte Backrezepte? Fällt dir was ein? Frittata zum Beispiel oder ein Omelett oder sonst irgendwas. Ja klar, dass ich da jetzt kein Ei reinschlagen könnte, aber zum Beispiel bei einer Frittata nimmst du halt irgendein stärkehaltiges Mehl, wie zum Beispiel Kichererbsenmehl oder eben auch Sojamehl. Wobei Sojamehl, finde ich, immer einen eigenen Geschmack hat. Also ich nehme immer gern Kichererbsenmehl bei sowas. Also da gibt's so viele Möglichkeiten. Ja, kommt halt wirklich auf das Rezept drauf an oder auf das Gericht, was du machen möchtest.
Das klingt ja so, als sei Ei auch ein bisschen überbewertet, oder?
Definitiv. Also auch als Veganer kann man etwas essen, was nach Ei schmeckt. Da gibt's ein ganz, ganz tolles Salz, Kalanamak. Das ist ein es schmeckt so ein bisschen schweflig, ist ein Schwarzsalz. Da machst du eine Prise von irgendwo in ein Gericht und schon schmeckt es nach Ei. Tofu-Rührei zum Beispiel. Dann zerkrümelst du einfach Tofu in eine Pfanne, brätst es an mit deinem Gemüse, wenn du möchtest. Für die Farbe, klar, dass Tofu nicht gelb ist und aussieht wie Ei, machst du halt eine Prise Kurkuma rein und eine Prise vom Kalanamak und schon schmeckt das wie Rührei.
Ja, ja. Das ist richtig gut. Ich habe jetzt neulich vegane Schupfnudeln und vegane Spätzle im Laden gefunden und war richtig happy, weil die ursprünglich natürlich auch mit Ei gemacht werden. Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir dachte, muss doch nicht sein. Ich meine, ich glaube, die Hauptzutat sind Kartoffeln.
Ja.
Und warum muss man da noch Ei reinhauen? Jetzt wird es eben weggelassen und wir können uns da auch was gönnen.
Ja, definitiv. Also viele behaupten ja dann zwar, ja, aber Ei ist doch auch Geschmacksträger. Ja, hast du es schon mal ohne Ei probiert? Nee. Also, dann kannst du auch nicht sagen, ob es wirklich Geschmacksträger ist und ob es schmecken wird. Ja. Das ist immer das, ja, das kann ja nicht schmecken. Habt ihr es denn schon mal probiert? Nö. Also, dann sei auch ruhig. Das ist wie als kleines Kind. Mir schmeckt Brokkoli nicht. Ja, hast du schon mal probiert? Nee. Ja, also, dann Ruhe. Entweder probier und wenn es dir dann wirklich nicht schmeckt, dann ist okay. Es muss ja nicht alles schmecken. Mir schmeckt auch nicht immer alles.
Ja.
Aber da dann gleich auf Konfrontation zu gehen, das habe ich jetzt bei den Kochkursen eben nicht, aber so privat mit Gesprächen, dann heißt mal, das kann ja nicht schmecken. Je, Schwarzsalz, was ist das? Dann schmeckt es halt nicht nach Ei, sondern nach irgendetwas, was so aussehen soll wie Ei oder, ja.
Ich glaube, dass man auch so ein bisschen Open Mind mitbringen muss. Vielleicht ist es auch gerade so, also ich möchte natürlich nicht pauschalisieren, aber dass Leute, die vegan leben oder sich vegan ernähren, Leute sind, die Sachen auch eher mal hinterfragen und auch mal mit einer offenen Haltung Themen begegnen und das dann auch in ihr Leben übertragen, weißt du, sodass man sagt, okay, ich probiere das einfach mal, ja, schmeckt doch voll gut, okay, jetzt, also gerade Leute, die vielleicht früher wenig Gemüse gegessen haben, ja, wenn du dich dann dafür entscheidest, vegan zu leben, musst du dich dem öffnen irgendwie und musst halt schauen, wie kann ich mir das zubereiten, damit es geil schmeckt.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weil du kannst natürlich Gemüse einfach nur in der Pfanne anbraten. Ja, gut, schmeckt nach Gemüse, aber das war's dann auch. Ich habe für mich einfach rausgefunden, wenn ich mir Gerichte mache, möchte ich ein Geschmackserlebnis haben, auch wenn ich nur für mich selbst koche. Klar habe ich nicht jeden Tag Lust, mir fancy Gerichte zu kochen, mache ich natürlich nicht. Aber dann habe ich überlegt, wie kriege ich das hin, alltägliche Gerichte aufzuwerten? Mit Gewürzen. Mit Gewürzen, Kräutern, Dips, Dressings, Soßen. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich liebe zum Beispiel, meinen Salat mit einem Tahin-Dressing anzumachen. Es ist einfach viel reichhaltiger und macht einfach echt viel mehr Spaß. Da schnibbel ich einfach mein Gemüse für meinen Salat, was ich haben möchte. Und dann rühre ich das Tahin-Dressing an. Das ist so einfach zubereitet. Da mische ich im Prinzip das Sesammus mit einer Säure, also mit Zitronensaft oder Essig, ein bisschen Zucker dran, Salz, Pfeffer, eventuell mit Senf, manchmal mit Paprikapulver, manchmal mit geräuchertem Paprikapulver. Hast du schon mal geräucherte Paprikapulver probiert?
Nein.
Wenn du diese Dose aufmachst, es ist unglaublich, es riecht, ich habe noch nie Speck gegessen, aber es riecht wie Speck. Und das ist so krass, also das benutze ich zum Beispiel auch oft in Fleischersatz, also in Fleischersatzgerichten. Geräuchertes Paprikapulver, das wertet die Küche so sehr auf, unglaublich. Oder Zwiebelpulver, kennst du Zwiebelpulver?
Ich kenne das, ja.
Ja, total cool.
Ja,
also auch im Dressing mache ich das rein.
Ja, du hast ja auch nicht immer Zwiebeln am Start, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe auch nicht immer Zwiebeln. Nee, und das ist ja nochmal ein anderer Zwiebelgeschmack.
Ja, der schmeckt so ein bisschen wie karamellisierte Zwiebeln.
Ja.
Und das in den Dressings, total lecker. Ja, das sind so Sachen oder irgendwelche Dips zu den Gerichten. Und dann immer mal wieder anders. Also klar, Hummus kennt jeder, aber hast du schon mal Hummus mit Spinat probiert? Rote Beete? Vielleicht mit Petersilie? Oder irgendwie Zitronensästen noch mit reinreiben oder mal mit Orange.
Ja.
Also finde ich total immer interessant, wenn man da einfach ausprobiert.
Meine Prediction ist übrigens, dass Rote Beete so ein neues Trendgemüse wird.
Ich finde es total gut. Also ich liebe es auch als Suppe mit Apfel zum Beispiel oder Orange. Als
mit Salat. Apfel harmoniert das echt gut.
Total gut. Oder was ich kenne, das hat eine Freundin von mir immer gemacht, Rote-Beete-Salat mit Blutorange. Das ist total lecker.
Krass.
Richtig lecker. Und das ist einfach, ja, Rote-Beete sagen viele, oh, schmeckt so erdig und es ist so langweilig. Ja, mit einer Säure kriegst du das richtig gut raus, den Geschmack. Und dann schmeckt es auch nicht mehr nach Erde. Schmeckt richtig gut.
Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an Fenchel-Orangensalat. Kennst du das?
Lecker.
Ja, mega geil. Mit einem guten Dressing.
Wobei ich Fenchel gar nicht so oft esse, muss ich sagen.
Nee.
Ich weiß gar nicht, warum.
Ist auch nicht warum.
Muss ich auch mal wieder probieren.
Ja, also wir holen uns erstmal Fenchel.
Fenchel, morgen gibt's Fenchel.
Egal wie, aber ja. Ja, cool. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Rubrik 5 vegane Todesfragen
okay.
an Esra. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit. Kreuzverhör.
Okay. Ja, also es ist so, dieses Konzept von den Five Finger of Death, das kenne ich von so einem YouTube-Radio. Und ich stelle da einfach 5 kontroverse oder unangenehme Fragen aus dem Themengebiet des Veganismus. Und die Challenge besteht darin, diese Fragen selbstbewusst und rhetorisch zu begegnen.
Mhm.
Diese Fragen werden dir dann eben gestellt und ich kommentiere sie nicht. Du musst aber direkt antworten.
Ohne zu überlegen. Einfach raus.
Ja, möglichst.
Gut, bin gespannt.
Okay.
Leg los.
Als Veganerin bekommst du ja kaum Proteine. Eigentlich sollte man mindestens 2-mal pro Woche Fleisch essen, um gesunde Proteine zu bekommen. Wenn man Sport macht, noch viel mehr. Wie schaffst du es denn so zu überleben, ganz ohne Proteine?
Boah, das weiß ich leider auch nicht. Also ich habe totalen Proteinmangel nicht. Also, in der veganen Ernährung Proteine zu bekommen, ist so einfach. Also, wenn ich was koche, dann überlege ich mir, okay, was mache ich? Was mache ich und worauf achte ich? Klar möchte ich meine Proteine bekommen, also nehme ich Hülsenfrüchte. Bohnen, Kichererbsen, Linsen. Es ist so einfach, Eiweiß in die Gerichte zu bekommen. Haferflocken. Also, gibt es tausende Gerichte. Das ist die Angst von allen zum Beispiel auch mit, wenn du trainierst, ja, oh, wie kriege ich denn mein Eiweiß? Ja, Leute, wenn du trainierst, nehmen die Leute ja auch zusätzlich Proteine zu sich. Brauchst aber eine vegane Ernährung eigentlich gar nicht, weil es so viele Lebensmittel gibt, die total viel Eiweiß schon in sich haben. Wir hatten es vorhin davon, Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen. Pack doch jeden Morgen, wenn dein Müsli ist oder dein Smoothie, noch 1-2 Löffel von den Samen dazu und schon hast du deine Eiweißration für den Tag. Dann kochst du dir am Abend vielleicht noch eine Linsenbolognese. Mittags gibt es vielleicht einen Salat mit Kichererbsen drauf. Und das war's und das reicht dir. Mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst nicht unbedingt irgendwelche Eiweißshakes, um deinen Eiweißgehalt aufzufüllen. Brauchst du nicht als Veganer. Definitiv nicht.
Ja, es ist so ein kontroverses Thema. Ich würde super gern was dazu sagen, aber ich habe mir vorgenommen, das nicht zu kommentieren. Okay, nächste Frage.
Weiter geht's.
Ich weiß, dass du gerne in den Urlaub fliegst. Also, als Veganerin geht das ja gar nicht. Wie kommst du damit klar, dass sich wegen dir die Erde erwärmt?
Oh, ja, oh, Mist. Ja, gut. Okay, das ist mein einziges Manko. Ich fliege tatsächlich gerne in den Urlaub. Ich möchte mich gar nicht rechtfertigen. Das ist tatsächlich so. Ja, ich versuche nur für mich das Beste zu machen, was ich kann. Ey, ich bin nicht perfekt, keiner ist perfekt. Ich mache das, was ich denke, was in Ordnung ist für mich, was ich auch gut argumentieren kann. Und wenn es halt nicht so ist, dann, ja, das ist okay. Also ich versuche kleine Strecken, also ich habe kein Auto zum Beispiel. Ja, ich wohne in Freiburg, in einer Stadt, wo man mit dem Fahrrad überall gut hinkommt. Das heißt, hier in Freiburg fahre ich mit dem Fahrrad und kurze Strecken fahre ich mit dem Zug. Das ist für mich dann in Ordnung. Was man noch machen kann, es gibt ganz, ganz coole Organisationen, wo man die Flüge kompensieren kann. Da klickst du dich zum Beispiel rein und kannst dann verschiedene Bäume kaufen, sag ich mal, die dann irgendwo eingepflanzt werden für dich. Du gibst im Prinzip die Route ein, die du fliegst. Das rechnet dir aus, okay, wie viel CO2-Ausstoß habe ich da verursacht. Und dementsprechend kannst du dir dann Bäume kaufen, die dann für dich eingepflanzt werden. Das ist für mich in Ordnung, das kann ich für mich vereinbaren und deswegen passt das, ja.
Okay, das war auch direkt beantwortet. die Tiere, die du als Veganerin schützen willst, sind doch dafür gezüchtet, dass wir sie essen. Also warum der ganze Lärm um sie?
Gut, wer hat entschieden, dass wir sie alle essen? Für mich ist es so, klar, die Tiere, die werden dafür gezüchtet, dass wir sie essen. Aber es war nicht immer so. Es war nicht immer so, dass wir uns nur von Tieren ernährt haben. Und ich denke mir einfach, warum entscheiden wir, dass es in Ordnung ist, bestimmte Tiere zu essen und manche nicht? Es ist total verwerflich, wenn ich sage, ich habe hier ein Gericht gekocht, da ist Hund drin. Das geht gar nicht. Aber Schwein ist in Ordnung und Schweine werden gezüchtet, Hunde nicht dafür. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Aber das ist ja ein Thema, da kann man sich ja...
Spezifizismus.
Ja, genau. Ja. Du hast gar nichts dazu sagen, hast du gesagt.
Entschuldigung.
Es ist ja jetzt immer schwer, nicht zu argumentieren oder nicht zu kommentieren.
Ja, mega. Das sind halt genau diese Themen, Mann. Mhm. Okay. Es wird noch darüber gestritten, ob Soja zu Brustkrebs führt. Oder ihn vielleicht sogar vorbeugt. Jedenfalls ist man sich einig darüber, dass man sich uneinig ist. Aber jetzt zu deinen Brüsten. Du bist ja darunter tätowiert. Ich hoffe, das war vegane Tinte, sonst geht das ja mal gar nicht.
Was, Tinte ist vegan oder nicht vegan? Ja, wenn ich das vielen Leuten sage, die sind erstmal schockiert. Tattoo-Tinte ist nicht vegan. Leute, ja, es kann sein, dass Tattoo-Tinte nicht vegan ist. Da sind Knochenmark oder Knochenreste drin, Gelatine, was schon mal was vom Kamin gehört? Wenn ich das den Leuten erzähle, was Kamin ist, denen wird schlecht. Und schade ist es, dass es nicht nur in Tattoo-Tinte vorhanden sein kann, also vor allem in roter, sondern auch in Lebensmitteln. Kennst du Puffreis? So diesen bunten Puffreis?
Ja,
den habe ich früher total gegessen. Da ist Kamin drin. Das sind schwangere rote Läuse. Das ist ja noch nicht mal mehr vegetarisch. Ich habe Tattoos, ja, und die sind alle vegan. Darauf habe ich immer geachtet, wenn ich ein Tattoo-Studio rausgesucht habe, dass es vegane Tinte ist. Ist gar nicht so unkompliziert. Findet man fast überall, sogar in Deutschland.
Ja.
Ja.
Kein Fleisch zu essen, versteht man ja noch, aber Käse und Milch, das ist doch einerseits voll ungesund und außerdem geht es den Kühen doch mega gut auf dem Bauernhof. Also warum drauf verzichten?
Das ist das Argument, was viele sagen. Also, Vegetarisch könnte ich reden, vegan könnte ich auch leben, aber Käse, auf Käse verzichten, furchtbar, das geht gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte überhaupt gar keine Probleme, auf Käse zu verzichten. Gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Alternativen oder man macht es halt selbst. Und dann das Argument mit, ja, den Kühen geht's doch gut, die sind doch auf der Weide. Ja, warst du schon mal auf der Weide? Geht's denen wirklich gut? Hast du das schon mal mit eigenen Augen gesehen? Das ist ein Problem. Ich finde, dass die Menschen zu weit davon entfernt sind und nicht wissen, was tatsächlich geschieht. Die Milchindustrie ist um einiges schlimmer als die Fleischindustrie. Da habe ich mal einen Artikel gelesen. Und zwar geht's um eine Kuh, die hat ein kleines Kälblein geboren. Und klar, dann kommt ja normalerweise Milch, ja. Das Kälblein wurde natürlich weggenommen und irgendwie hat die keine Milch mehr gegeben, haben sie gedacht. Sie hatte nämlich nichts mehr. Und dann kam die Ärztin, hat es untersucht und die war aber total gesund, also sie hatte nichts. Dann haben sich alle gewundert, ja, was ist denn mit dieser Kuh los? Irgendwann hat sich herausgestellt, dass die Kuh immer auf der Weide gelaufen ist. Ganz am Rand war wohl irgendwie ein Zugang, wo ein Kälblein war. Also ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber sie hat im Prinzip diesem Kälblein ihre Milch gegeben und deswegen hatte sie keine Milch mehr. Und dann habe ich mir gedacht, hey Leute, das ist doch der Beweis dafür, dass die Milch für das Kälblein gemacht ist und es nicht für uns. Wir sind eigentlich das einzige Lebewesen, was nach dem Säuglingsalter noch Milch von einem anderen Lebewesen trinkt. Wer macht das sonst noch? Niemand. Ja.
Ja. Und jetzt gehen wir ja gerade mal ein bisschen wieder aus dieser Rubrik raus, deswegen kann ich auch was dazu sagen.
Erlaubt.
Okay, danke. Wenn man sich mal genau damit auseinandersetzt, was in der Milch drin ist, ist das auch super eklig.
Ja,
also man weiß mittlerweile, dass da, es ist vorgeschrieben, wie viel Prozent Eiter drin sein darf. Wie viel Prozent von den Medikamenten, die die Kühe bekommen haben, Blut, weil das alles halt so industriell ist in der Produktion, dass da einfach die Kühe und deren Eiter auch schon voll drunter leiden und das sich halt auch noch also in der Milch widerspiegelt und die Hormone.
Ja, also die ganzen Medikamente, die die Kühe bekommen, Antibiotika.
So ganz ehrlich, eine Milch ist ein Hormoncocktail, damit ein Lebewesen super schnell wächst.
Mhm.
Ja. Das ist mit unserer Muttermilch so, bei den Menschen. Und das ist auch bei den anderen Tieren so, die säugen.
Ja.
Und ja, es ist total absurd eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wir diese Milch trinken. Und ohne Spaß, Hafermilch ist so geil.
Es ist so lecker. Ja, auch deine Lieblingsmilch?
Ja,
ich liebe Hafermilch. Ja, könnte ich jeden... Also,
ja.
Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen. Erstens weiß ich noch nicht mal mehr wirklich, wie Milch schmeckt. Kann ich nicht sagen. Aber
ich bilde mir ein, dass ich dasselbe schmecke, wie wenn ich jetzt Hafermilch trinke oder so ein Müsli esse, ja.
Also ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, finde ich, dass Kuhmilch von allem den Geschmack genommen hat. Also von vielem. Und pflanzliche Milchsorten den Geschmack von einem Müsli nicht so rausnehmen.
Ja.
Ja, oder wenn du einen Kuchenteig backst und da die Kuhmilch reingemacht hast, dann musstest du viel mehr Zucker, sage ich jetzt mal, reinmachen, weil das so... Ich kann es nicht beschreiben, aber du weißt, was ich meine. Es hat von vielem einfach den Geschmack genommen.
Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nämlich, also erinnere ich mich daran, dass man ja auch an der Milch gerochen hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Du hast ja gerochen, ob sie noch gut ist oder so. Und dieser Geschmack aus der Milch oder der Geruch aus der Milchtüte war super eklig.
Boah, und vor allem schlechte Milch, ne?
Ja, ultra eklig.
Mhm. Und Hafermilch. Habe ich schon mal pflanzliche Milch gerochen, die schlecht war?
Nee. Die hält ewig auch einfach.
Ja. Ich stelle mich lieber morgens hin und merke meine Mandeln. Oder sollte mir das fragen dann immer alle. Ja, was trinkst du denn für Milchalternativen? Das ist immer eine Frage, die kommt. Ah. Wobei ich mir eigentlich denke...
Also in den Kochkursen.
Ja, in den Kochkursen. Oder auch so. Nee, nicht unbedingt in den Kochkursen auch. So, denke ich mir, Leute, es gibt so viele Milchalternativen. Das müsste doch eigentlich jetzt gar keine Frage mehr sein. In welchem Supermarkt gibt es keine Milchalternativen?
Ja, selbst Aldi und Lidl haben ihre eigenen.
Ja.
Also... Im Kaufland ist die Auswahl riesig, in unseren ganzen Supermärkten ist die Auswahl super groß.
Ja, und in vielen Supermärkten ist das Regal für die pflanzlichen Milchalternativen fast schon größer als die Kuhmilchregale.
Mhm.
Ja, und wie cool ist es, wenn ich mir jeden Tag überlegen kann, hey, was nehme ich heute für eine Sorte? Also das finde ich total cool. Und auch nicht unbedingt, also was ja auch das Argument dann ist, ja, aber die Lebensmittel sind dann viel teurer. Sind sie gar nicht. Du kriegst eine richtig gute Hafermilch für unter 1 Euro.
Ja.
Sollte kein Argument mehr sein, keine Hafermilch zu kaufen.
Ja,
Lois richtig. Kauft alle Hafermilch. Definitiv viel, viel besser und leckerer.
Okay, wir kommen zum Ende dieser Folge. Und am Ende versuchen wir immer noch mal zusammenzufassen, über was wir gesprochen haben, aber auch den Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie Tipps mitzugeben für den Alltag oder aus dieser Folge. Damit würde ich dir mal auch das Wort jetzt übergeben, weil du hast schon ziemlich viel erzählt. Was gibt es denn jetzt für Tipps, um mitzunehmen?
Ja, also ganz, ganz wichtig ist es, wenn ihr euch gerade beginnt, also wenn ihr gerade anfangt, euch mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen, habt keine Angst davor. Versucht einfach, leckere Gerichte zu kreieren und habt auch keine Angst davor, mal vegane Alternativen auszuprobieren. Es ist total in Ordnung, in der Umstellungsphase auf Alternativen zu setzen. Es vereinfacht den Tag, ja. Du musst dich nicht abends hinstellen und erstmal ganz lang überlegen, was koche ich? Und sucht euch Hilfe, unterhaltet euch mit Leuten, die sich vegan ernähren. Versucht rauszufinden, was die täglich kochen. Die stellen sich auch nicht jeden Abend hin und kochen sich ein Drei-Gänge-Menü. Aber irgendwann entwickelt man für sich klassische Gerichte, die einem schmecken, die gut funktionieren, die super schnell zubereitet sind, sodass du überhaupt gar keine Angst davor haben musst, dass dir die Ideen ausgehen. Und ansonsten gibt's tausende Kochbücher, Internetseiten, Blogs, Insta-Accounts, wo du dir Inspiration suchen kannst. Und und wenn du dann 3 Tage hintereinander eine Alternative isst, dann ist es halt so. Wenn du 3 Tage hintereinander ein Burger-Patty aus dem Supermarkt isst, dann ist es so. Aber versuch einfach, nach deinem Gefühl zu gehen und dann kommen die Ideen von alleine.
Ja, und ich finde auch, dass man sich auf Instagram mittlerweile sehr gut inspirieren kann.
Definitiv.
Also da habe ich auch, ich meine, ich poste ja auch immer was in diese Richtung, aber gleichzeitig schaue ich auch auf anderen Accounts, so, was haben die gekocht und wo finde ich diese Rezepte? Dann kennst du mal paar Seiten auch online darüber und dann weißt du, okay, nächstes Mal, wenn ich Bock habe, wieder was richtig Geiles zu kochen, was Aufwendiges zu kochen, dann gehe ich auf diese Seite.
Genau.
Oder man schaut sich, okay, das ist für den Alltag ganz cool. Wenn ich arbeite, weiß ich, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen kaufe ich schon dafür ein und habe halt diese und diese Gerichte für die nächsten paar Tage.
Ja. Definitiv. Also ich habe auch so meine Lieblingsaccounts, wo ich genau weiß, hey, bei der gucke ich, wenn ich einfache Backrezepte möchte und bei der anderen gucke ich, wenn ich irgendwie verrückte, fancy, klassische veganisierte Gerichte haben möchte.
Ja. Und bei dir kann man auch ganz schön viel sehen.
Ja, definitiv. Also ich poste nicht so viele Rezepte auf meinem Insta-Account, aber ich bin gerade dabei, einen eigenen Blog aufzubauen. Und dann gibt es da natürlich eine Rubrik mit Rezepten, wo ich dann all meine selbst kreierten veganen Rezepte posten möchte.
Ja, und das wirst du wahrscheinlich auch auf Instagram dann mal bekannt geben.
Definitiv.
Wie heißt du denn da, dass man dir folgen kann?
Ja, ich heiße auf Insta esra.talk.vegan.
Cool.
Ja, ganz einfach.
Okay. Mich findet man unter veganes-hack und vielen Dank, Esra, nochmal fürs Mitwirken bei dieser Folge.
Ich danke dir.
Und dann macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.